Das ist schon ein paar Jahre her. Da waren wir unterwegs in der dänischen Südsee mit einem sogenannten Traditionssegler. Ein großes Schiff, 15 Mann Besatzung. Und wir waren unterwegs an einem Tag, da braute sich ein ziemlich starker Sturm zusammen. Wir hatten die Nachrichten gehört, und so, oder der Skipper vor allem. Und man sah auch schon die Wolken am Horizont, wie die zugenommen haben, größer wurden, immer höher und so und auch immer dunkler. Und um uns in Sicherheit zu bringen vor diesem Sturm, steuerten wir auf eine kleine Insel zu, vor der Küste Dänemarks, um uns dort in Sicherheit zu bringen. Denn diese kleine Insel hatte einen Naturhafen, also eine kleine Bucht, die aber so vom Wind abgeschirmt war, dass man dort sicher eben diesen Sturm über sich ergehen lassen konnte. Dort wollten wir vor Anker gehen. Wir hatten die Segel schon längst runtergenommen, näherten uns der Insel mit Motorkraft und diesem Naturhafen. Und von den Seekarten wussten wir, dass vor diesem Naturhafen es einige Untiefen gab. Sandbänke und sowas. Gebannt schauten wir immer wieder auf das Echolot. War das Wasser noch tief genug für unser Schiff? Das Wasser wurde immer flacher und wir liefen Gefahr, auf Grund zu laufen. Und kurzerhand befahl dann unser Skipper, Anker zu setzen. So langsam nahm der Wind immer mehr zu, die Wellen bäumten sich immer mehr auf, aber wir mussten warten, die Wellen gingen schon mittlerweile ganz schön hoch, wir mussten warten auf die Flut. Denn mit dem auflaufenden Wasser stieg auch die Wassertiefe und ich weiß nicht mehr, vielleicht nach einer Stunde oder sowas warten, konnten wir endlich wieder Anker lichten und sicher in diesen Naturhafen einlaufen und dort den Sturm über uns hinwegfegen lassen. Und dieser Sturm, das war ein ordentliches Ding. Wir trafen einen Tag später das Schwesterschiff von der Platessa von Esbjerg in einem anderen Hafen und die hatten in dem Sturm Mastbruch erlitten. Also das war schon eine ordentliche Nummer, die wir da überstanden hatten. Und an diesem Tag habe ich etwas über Gelegenheiten gelernt. Das englische Wort für Gelegenheiten ist Opportunity. Und die Wurzel davon ist das lateinische Wort opportu, dem Hafen entgegen. In der Zeit vor den modernen Häfen mit ihren Fahrrinnen und so, mussten Schiffe oft auf die Flut warten, bevor sie in einen Hafen einlaufen konnten, um dort dann entladen zu werden zum Beispiel. Und diese Situation, wenn die Schiffe vor dem Hafen lagen, um einlaufen zu können, nannte man opportu, dem Hafen zugewandt. Dort wartete man auf die Gelegenheit, auf die Opportunity, anlegen zu können, ankommen zu können. Gelegenheiten sind also nicht immer da, sie kommen und sie gehen. Sie scheinen oft sich uns unerwartet und überraschend zu bieten, aber je mehr ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, glaube ich, dass sich Gelegenheiten bieten, wenn man nach ihnen Ausschau hält und wenn man mit ihnen rechnet. Und das gilt auch für Gelegenheiten, um mit anderen den Glauben zu teilen. Als Christen sind wir dazu aufgefordert, ermutigt, eingeladen, wie auch immer man das dann betonen will, gesandt, unseren Glauben zu teilen. Geht hin in alle Welt, hat Jesus gesagt, seinen Jüngern. Das gilt bis heute auch uns. Menschen hinzuweisen auf Jesus, sie einladen, ihn kennenzulernen. Einer, der das irgendwie in einer besonderen Art und Weise, wie ich finde, drauf hatte, solche Gelegenheiten wahrzunehmen und auch zu nutzen, das war der Jünger Andreas, um den es heute gehen wird. Er selbst eben einer der Jünger von Jesus und eben von ihm möchte ich heute Morgen erzählen, einen Blick auf sein Leben werfen und wer weiß, oder das ist meine Hoffnung, dass wir davon was lernen können, inspiriert werden, selber Gelegenheiten wahrzunehmen, zu sehen und wahrzunehmen. Andreas ist, soweit man das sagen kann, vermutlich in einer frommen, religiösen Familie aufgewachsen, die aber auch sehr kulturoffen war. Dafür spricht sein griechischer Name. Er hatte keinen klassischen hebräischen Namen, sondern einen griechischen Namen. Also irgendwie fromme Leute, die aber auch der Zeit zugewandt waren, die nicht irgendwo im Gestern nur lebten. Andreas hatte eine, so nehme ich ihn wahr, eine geistlich suchende, ernsthafte Grundhaltung. Von seiner Art her sicher eher ein Beziehungstyp, ein Socializer, einer, der, wenn es eine Party gab, irgendwie mit den Leuten in Kontakt gekommen ist, der irgendwie auch ein Gespür dafür, wer ist da eigentlich neu, wen kenne ich noch gar nicht, mit dem will ich mal reden und so. Er scheint keiner zu sein, der sich gerne in den Vordergrund gedrängt hat. Ist oft eher im Hintergrund, in der zweiten oder dritten Reihe. Die Rolle des Pausenclowns und Lautsprecher hat in seiner Familie außerdem schon sein Bruder gehabt. Gegen seinen Bruder Simon, auch als Petrus bekannt, da wirkt der Andreas fast wie eine graue Maus. Da muss man erstmal nachgucken, wer war das nochmal in der Bibel so? Wenn man in den Evangelien von Andreas liest, dann meistens im Zusammenhang von seinem Bruder. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, steht fast immer da. Wenn sein Name genannt wird, steht fast immer da. Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die Leute sonst nicht wussten, wer gemeint ist. So, wenn dann von Andreas die Rede, wer nochmal? Andreas, der Bruder von Simon, ach so, der, sag das doch gleich, wen du meinst und so. Also, so kann man das Gefühl bekommen, weil das andauernd betont wird, dass er der Bruder war von Simon. Andreas, der Rechte im Bild von den beiden, Andreas war der erste der 12 Jünger. Der erste Jünger von Jesus. Deshalb wird er gerade in der Ostkirche besonders geehrt als der Erstberufene, der Protokletos. In der Ostkirche ist Andreas eine ganz große Nummer. Die feiern ihn dann dauernd. Dabei wird er nur 12 Mal in der Bibel erwähnt. Es gibt 12 Stellen, an denen Andreas vorkommt. Meistens dann, eben wenn die Jünger von Jesus aufgezählt werden, da war Simon, Johannes, Jakobus, Andreas, der Bruder von Simon übrigens, und all die anderen. Im Johannesevangelium dann, und man kann den Eindruck bekommen, dass Johannes und Andreas irgendwie auch eng miteinander befreundet waren, dass sie gut miteinander konnten. Im Johannesevangelium, vielleicht deshalb, also Johannes und Andreas waren beides Jünger von Johannes dem Täufer. Also Johannes der Jünger und Andreas waren beide Jünger bei Johannes dem Täufer. Das heißt, sie kannten sich, als sie sich Jesus, die waren schon befreundet miteinander, als sie sich Jesus angeschlossen haben. Also, deshalb, im Johannesevangelium gibt es mehr Berichte über Andreas als in den anderen Evangelien. Das liegt vielleicht an der gemeinsamen Geschichte. Es gibt 3 kurze, aber sehr interessante Berichte über diesen Andreas. Es sind Berichte, die zeigen, was für ein Gelegenheitenfinder und Nutzer der Andreas war. Das erste Mal begegnen wir Andreas gleich am Anfang des Johannesevangeliums, Kapitel 1. Andreas war, wie gesagt, einer der Schüler von Johannes dem Täufer. Und dann begegnen Johannes, der Täufer, und seine Schüler begegnen Jesus. Und Johannes, der Täufer, sagt, das ist er. Das ist das Lamm Gottes. Und Andreas schließt sich noch an diesem Tag Jesus an, weil sein Lehrer ihn darauf hingewiesen hat. Das ist das Lamm Gottes. Und dem Johannes, Andreas und Johannes schließen sich an diesem Tag noch Jesus an. Er ist gerade mal einen Tag mit Jesus unterwegs und er fängt an zu glauben, eine Ahnung davon zu bekommen, dass Jesus nicht nur ein besonderer Prediger, ein besonderer Prophet ist, er fängt an zu glauben, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der Heiland, der die zerbrochene Welt heilen, wieder in Ordnung bringen wird. Und dann kommt es zu der ersten der 3 Begegnungen, die Johannes für uns aufgeschrieben hat. Andreas begegnet seinem Bruder Simon. Und da heißt es, wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Sehr schlicht und nüchtern, wie das hier so beschrieben ist in diesem Bibeltext. Ich vermute, es war ein bisschen emotionaler, als da so steht. In seiner ersten Begeisterung, aber auch in aller Schlichtheit, erzählt Andreas seinem Bruder von dem, was er entdeckt hat. Und das wird sicher intensiver, emotionaler gewesen sein, als nur die geradezu beiläufig klingenden Worte: Ah, wir haben übrigens den Messias gefunden. Als ob sie ihn irgendwo verloren hätten wie ein Autoschlüssel. Der hatte gewiss etwas von der Begeisterung und der Leidenschaft, die viele erleben, wenn sie Jesus zum ersten Mal begegnen und ihr Leben für Jesus öffnen. Das wird viel emotionaler. Der wird vielleicht gestottert haben sogar vor Aufregung. Ich muss dir was erzählen, du wirst es kaum glauben, was uns heute passiert ist. Wahnsinn! Wir haben den Messias getroffen. So. Das wird emotionaler gewesen sein. Andreas lädt seinen Bruder ein, mit zu Jesus zu kommen. Und aus der Jesus-Begegnung von Simon wird, wie wir wissen, eine Jesus-Beziehung. Eine Jesus-Beziehung, die es in sich hat. Simon Petrus wird zu einem der Frontfiguren der Jesus-Bewegung. Einer der ersten öffentlichen Verkündiger, Evangelisten. Durch seinen Dienst kommen Tausende zum Glauben. Und das alles hat mit Andreas zu tun. Dass Andreas eine Gelegenheit für den Glauben sah und sie nutzte. Ohne Andreas keinen Petrus. Zweite Begegnung. Jesus predigt vor enorm vielen Menschen, schätzungsweise 5000 Leute. Der Platz, die Wiese ist rappelvoll. Jesus hat sehr lange geredet. Unter den Jüngern und sicher auch unter den Leuten kommt die Frage auf, Essen? Wie wäre es langsam mal mit was zu essen? Uns hängt der Magen in den Knien. Es gibt hier kein Food Truck Festival irgendwie so nebenbei, oder? Hat keiner was Essensstände besorgt? Markt hat vermutlich auch schon längst geschlossen. Überhaupt 5000 Menschen. Wie sollen wir jetzt für so viele Menschen zu essen bekommen? Man erahnt, dass die Jünger nervös sind. Sie schauen Jesus an, Jesus schaut sie an. Fragt sie, Freunde, was sollen wir tun? Alle schauen sich verlegen an und da taucht Andreas auf. Mit einem kleinen Jungen im Schlepptau. Wir lesen Johannes 6. Da sagte einer der Jünger von Jesus, es war Andreas übrigens, der Bruder von Simon, ja, wisst ihr schon, der Bruder von Simon, muss ja mal wieder gesagt werden hier. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei, aber was ist das schon für so viele Menschen? Diese Idee, den Jungen da anzuschleppen und dass es irgendwie was bringen könnte, scheint ihm selber abwegig zu sein. Vielleicht weiß er auch gar nicht, warum er diesen Jungen zu Jesus schleppt, aber irgendeinen inneren Impuls gab es. Vielleicht macht das Sinn, den zu Jesus zu bringen. Keine Ahnung, was passiert. Das bisschen Essen. Aber eben trotzdem bringt er den Jungen aus irgendeinem inneren Antrieb zu Jesus und dann geschieht nicht weniger als ein Wunder. Ein kleiner Junge, der sein Essen hergibt, tausende von Menschen, die satt werden und von Jesus begeistert sind. Und das alles hat mit Andreas zu tun, der eine Gelegenheit sah und sie nutzte. Ohne Andreas keine Speisung der 5000. Und dann ist da noch die dritte Begegnung mit Andreas. Dieses Mal mit Griechen, mit Nichtjuden. Die kamen vermutlich aus der Gegend im Nordosten des See Genezareth. Da gab es eine starke griechische Bevölkerungsgruppe. Und sie waren nach Jerusalem gekommen, hörten von diesem Jesus und wollten ihn kennenlernen. Sie wollten mit ihm sprechen. Und so beschreibt das dann Johannes in seinem Evangelium. Unter den Festbesuchern waren auch Menschen aus anderen Völkern, die Gott in Jerusalem anbeten wollten. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, und baten ihn, Herr, wir möchten Jesus kennenlernen. Philippus sprach mit Andreas darüber und dann gingen sie gemeinsam zu Jesus und teilten es ihm mit. Wir haben keine Ahnung, was aus diesen Menschen geworden ist. Es gibt Legenden dazu, dass manche von denen zum Glauben gekommen sind und zurückgegangen sind in ihre Heimatdörfer. Aber das wissen wir nicht, das sind Legenden. Wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Aber hier sind Menschen, Leute, die sich für Jesus interessieren, die Fragen haben. Suchende. Und wieder ist Andreas dabei, eine Gelegenheit zu nutzen, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Es sind drei Situationen, drei Gelegenheiten. Und Andreas nutzt sie mit dem Ziel, Menschen in die Gegenwart von Jesus zu bringen. Mir ist da beim Lesen der Texte was aufgefallen. Die erste Situation, die mit seinem Bruder passiert, ganz am Anfang von Jesu Wirken. Die letzte Situation mit den Griechen passiert ganz am Ende von Jesu Wirken. Und die andere Begegnung passiert irgendwo dazwischen. Das heißt, drei Situationen, drei Gelegenheiten in drei Jahren von Jesu öffentlichem Wirken. Eine Gelegenheit also irgendwie pro Jahr. Es gab bestimmt noch mehr Gelegenheiten, aber eine Gelegenheit, die er genutzt hat, von der es sich hinterher gelohnt hat, die festzuhalten, davon zu erzählen. Eine Gelegenheit pro Jahr. Ich möchte euch eine Nachricht von einer Sabine vorlesen, die sie uns vor einiger Zeit geschickt hat. Sie schreibt uns: Meine Freundin war als Polizistin bei der Kripo tätig und kurz vor dem Ruhestand an Krebs erkrankt. Bei einem Besuch habe ich ihr die Karte "Ohne dich fehlt etwas" mitgebracht. Das ist die in der Mitte da unten. Die Karte hat sie sehr berührt und getröstet, da sie darüber nachdachte, für wen sie ein Geschenk des Himmels gewesen ist. So konnte sie dankbar auf ihr Leben zurückblicken. Kurz darauf verstarb sie. Liebe Grüße, Sabine so und so. In der gleichen Woche erreichte mich eine Nachricht von Barbara und Peter. Sie nehmen seit Jahren an einem Langlaufwettbewerb in Polen teil und dort gab es Shuttlebusse, die die Teilnehmer kostenfrei hin und her gefahren haben, und sie schreiben: Jedes Mal habe ich bei mir etwas aus eurem Angebot für die Busfahrer dabei. Und in diesem Jahr habe ich mich für die orangenen Engel entschieden. Das sind so Duftbäume, das sieht man da vorne in dem Bus drin hängen. So, die habe ich dieses Jahr mitgenommen gehabt. Und der erste wurde am Freitagmorgen natürlich mit Übersetzung des aufgedruckten Inhalts verschenkt. Die weiteren dann im Laufe der Veranstaltung. Als ich am Sonntag beim Verlassen des Busses dem Busfahrer noch meine zwei letzten Engel für andere Kollegen überreicht habe, bedankte er sich mit einem strahlenden Lächeln, bedankte sich herzlich und zeigte in Richtung Scheibe, wo der erste Engel, den ich wegen des Einstiegs in der Mitte des Busses nicht gesehen habe, ihn bereits seit Freitag begleitet. Vorletzten Herbst habe ich im Schwarzwald einen Mann kennengelernt, den Georg, der ein Ferienhaus besitzt, das er vermietet. Und unterhalb des Ferienhauses verläuft ein Wanderweg. Und als der Mann hörte, dass ich von Marburger Medien bin, sagte er zu mir: Komm mal mit, ich möchte dir gerne was zeigen. Wir gehen ein Stück zusammen, bis wir bei seinem Ferienhaus sind. An der Auffahrt zum Haus hoch, direkt am Wanderweg, hat er eine Holzkiste montiert mit dem Aufdruck, der mit eingraviert, Schatzkiste. Er öffnet den Deckel und da drin sind lauter Marburger Medien. Und dann erzählt er mir, dass er regelmäßig diese Schatzkiste auffüllen muss. Er erzählt mir von Gesprächen, die sich an dieser Schatzkiste schon ergeben haben und dass Menschen wiederkommen im Urlaub, um dort vorbeizugehen, sich was mitzunehmen. Und wie viele wirklich auch, sagt er, auch Menschen, die vorher noch keine Ahnung hatten von Jesus, aber wie viele Jesusgespräche sich dort an dieser Schatzkiste schon ergeben haben. Sabine, Barbara und Peter, Georg, da zeigt sich denen irgendwie eine Gelegenheit, wie sie denken, so könnte ich vielleicht meinen Glauben teilen. Und sie nutzen sie. Und alles andere ist die Sache von Jesus. Was mit den Busfahrern, wie es mit den Busfahrern weitergeht, das ist Sache von Jesus vor allem. Was mit den Wanderern passiert, die bei Georgs Schatzkiste vorbeigehen, sich was mitnehmen, das ist vor allem Jesus Sache. Die Frau, die gestorben ist, die war in Jesu Händen schon. Jesus wird schon zu seinem Ziel mit seinen Menschen kommen. Darauf verlassen wir uns. Das glauben wir auch. Denn wir wissen ja, auch wenn wir es uns manchmal wünschen, wir können niemanden bekehren. Ich war lange genug in der Jugendarbeit, um zu wissen, wie man Veranstaltungen machen muss, dass auch manchmal Jugendliche reagieren und so. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern dass Menschen wirklich sich für ein Leben mit Jesus entscheiden und mit ihm leben. Das können wir nicht machen. Wir sollten uns davor auch hüten, das irgendwie machen zu wollen. Dass sich ein Mensch bekehrt, dass ein Mensch eine Jesusbegegnung, eine Jesusbeziehung eingeht, das wirkt letztlich der Heilige Geist. Aber wir können Wegweiser sein, Türöffner sein, einladender sein, diesen Jesus kennenzulernen. So wie Andreas bei seinem Bruder. Ich habe was erlebt, das würde ich gerne mit dir teilen. Ich möchte dir gerne jemanden vorstellen, den ich kennengelernt habe. Oder wie er es bei dem Jungen gemacht hat. I don't know, aber das, was du hast, das könnten wir gebrauchen. Willst du mal mitkommen und mal gucken? Aber jemanden wie dich, den könnten wir echt gut gebrauchen. Oder Menschen, die am Fragen sind, die wie diese Griechen. Ich habe Fragen über Jesus, okay, dann lasst uns mal mit und über diesen Jesus reden. Was wir tun können, ist nach Gelegenheiten Ausschau halten und Menschen helfen, Jesus zu begegnen. Indem wir ihnen manchmal direkt davon erzählen, was Jesus bedeutet. Indem wir sie mit ihren Gaben und Talenten einbinden, egal wie viel sie schon von Jesus verstanden haben. Indem wir offen sind für ihre Fragen. Nach allem, was wir über Glaubensbiografien wissen, also die Frage, wie kommen Menschen zum Glauben und so, nach allem, was wir wissen, passiert der Weg zur Jesusbeziehung im Leben eines Menschen normalerweise nicht zufällig oder irgendwie von selbst. Solche Geschichten gibt es, die kennen wir auch, aber in der Regel passiert das irgendwie nicht von selbst, sondern dieser Weg in eine Jesusbeziehung involviert Menschen, Freunde, Familie. Menschen, die wie Andreas Jesus begegnet sind und in Beziehung zu Jesus leben, die dann ihre Freunde, Familienmitglieder, Nachbarn, Schulkameraden, Arbeitskollegen irgendwie mit Jesus in Verbindung bringen, wenn sich eine Gelegenheit dafür auftut. Und die bieten sich einem vielleicht öfter, als man denkt. Je länger ich sozusagen auch mit Jesus unterwegs bin, je länger ich darüber nachdenke, glaube ich, dass sich diese Gelegenheiten einem öfter bieten, als man denkt, wenn man nach ihnen Ausschau hält und mit ihnen rechnet. Gelegenheiten gibt es genug. Wir müssen sie nur nutzen. Dieses Leben von Andreas, wenn ich mich damit beschäftige, da macht mir das wirklich eines echt deutlich. Man muss kein Petrus sein, kein Lautsprecher, kein Frontmann, keine Frontfrau, um Menschen auf Jesus hinzuweisen, um Menschenfischer zu sein, wie Jesus es mal seine Jünger berufen hat. Sondern man kann auch ganz einfacher, ganz schlichter Mensch, der zweiten, dritten, ein ganz normaler Mensch halt sein. Man muss kein Petrus sein. Und das wünsche ich euch und mir selber, also wenn ich eben von Andreas rede, predige ich immer auch mir selber, weil ich mir das eigentlich wünsche, dass ich selber so einen Blick habe für Menschen oder für Gelegenheiten. Deshalb, ich wünsche euch und mir, dass Gott uns immer wieder neu offene Augen und Herzen schenkt, um Gelegenheiten zu sehen, dann auch den Mut, sie zu nutzen. Gott segne euch. Amen.